Guten Tag, Herr Zwalliner.
Guten Tag.
Wie viele Online-Süchtige gibt es denn schätzungsweise in Deutschland?
Die genaue Zahl kann ich Ihnen nicht nennen. Es gibt auch so viel, ich weiß, keine spezifischen Studien darüber. Was man wohl weiß, ist, dass man davon ausgeht, dass ca. 2-8% der Jugendlichen und der jüngeren Erwachsenen, die im Internet unterwegs sind, unter pathologische Online-Sucht einzuordnen sind. Wenn man davon ausgeht, dass nahezu 70, 80, 90% der jungen Menschen Internet heutzutage schon benutzen und man davon ausgeht, dass 2-8% da ein Problem haben, wird man von einer Zahl ausgehen müssen, die sicherlich im 2- bis 3-stelligen Tausenderbereich liegen wird.
Welche Formen von Online-Sucht kennen Sie denn?
Also es wird beschrieben eigentlich 3 größere Formen. Einerseits ist es das Thema Spielen und hierbei ist gemeint Spielen im Sinne von World of Warcraft als Beispiel, also Online-Spiele, wo es darum geht, spezifische Aufgaben zu bewältigen und spezielle Grade zu erreichen. Dann gibt es das zweite Thema, Online-Sexsucht. Da geht es letztendlich um Online-Pornografie. Und das dritte Thema ist sozusagen das Chatten im Internet, das auch einen wichtigen Aspekt darstellt. Davon unabhängig kann man sicherlich auch noch sagen, gibt es viele Suchtformen im Internet, sagen wir mal, die es auch im realen Leben gibt. Ich sag mal so, die Online-Spielsucht, da gibt es Glücksspielsucht, sage ich mal im engeren Sinne. Da ist sicherlich sehr enge Verwandtschaft zu Glücksspielsucht auch im Nicht-Online-Bereich. Also da gibt es also sozusagen gewisse Überschneidungspunkte. Letztendlich kann man sagen, dass die Online-Spielsucht eher jüngere Menschen betrifft, während die Online-Sexsucht jüngere und auch ältere Männer vor allen Dingen betrifft, während das Thema Chatten eher Frauen betrifft.
Also Männer sind eher anfällig für die Sexkomponente, während Frauen lieber reden.
Ja, kann man so sagen, ja.
Welche Nebenerkrankung gibt es denn bei Online-Sucht?
Es ist so, dass es, wie gesagt, noch keine Studien gibt, die jetzt klare Korrelationen belegen können. Was man aber immer mehr doch mitbekommt, sowohl im klinischen Bereich, aber auch in der Literatur, dann ist eindeutig der Zusammenhang zwischen Depression und Online-Sucht, der ist gegeben, der Zusammenhang. Andere Aspekte sind sicherlich auch noch somatische Komplikationen, dass natürlich auch dann, wenn das sozusagen aus dem Ruder läuft, dass dann auch natürlich Themen wie Adipositas eine Rolle spielen, aber auch Haltungsschäden und Ähnliches. Im psychiatrischen Bereich gibt es sicherlich den Aspekt, dass auch, sage ich mal, bestimmte Persönlichkeiten verstärkt betroffen sind, das heißt also Menschen, die, wie gesagt, zu Depressionen neigen, aber auch Menschen, die eher introvertiert sind, die wenig, sagen wir mal, kontaktfreudig sind, dass sie also auch eher zu solchen Spielen neigen, beziehungsweise dazu neigen, dass die Dinge auch suchtartig entgleiten können.
Jetzt nehmen wir mal an, es kommt jemand zu Ihnen in Behandlung. Was machen Sie denn mit den Menschen dann?
Im Prinzip kann man sagen, dass es 2 Komponenten gibt. Die eine Komponente ist sozusagen die, dass natürlich wie eine psychotherapeutische Behandlung anbieten, wie sie letztendlich auch angeboten wird anderen seelisch erkrankten Menschen. Das heißt also, dass natürlich auch geguckt wird individuell, was für Menschen habe ich vor mir, welche Probleme sind sozusagen auslösend für die aktuelle Konstellation, dass eben Sucht aufgetreten ist. Auf der einen Seite gibt es aber auch eben spezifische Angebote, die sich eben direkt beziehen auf das Thema Online-Sucht, das heißt im Sinne von psychoedukativen Angeboten, dass also auch informiert wird, wie gehe ich ganz speziell um mit bestimmten Problemen, die ich habe, dass informiert wird, welche Funktion hat für mich sozusagen das Symptom, also warum bin gerade ich in meiner jetzigen Lebenssituation jetzt erkrankt und warum gerade in diesem Bereich. Da gucken wir uns zum Beispiel auch an, welche Figuren sozusagen jemand in einem Online-Spiel sich auswählt, warum gerade diese Figur zum Beispiel, was bedeutet sie für ihn oder was kann diese Figur quasi im Netz erleben, die der Hilfsbedürftige in der Realität nicht erleben kann.
Was passiert dann eigentlich, wenn die Therapie bei Ihnen vorbei ist und der Patient, ich sag mal, die Käseglocke des therapeutischen Schutzraums verlässt? Was passiert dann? Ist er dann auf sich allein gestellt oder gibt es da so eine Art Nachsorge? Wie muss ich mir das vorstellen?
Es ist so, dass natürlich wir am Anfang stehen und das wissen auch, natürlich können wir leider nicht anbieten, eine Therapiekette. Wünschenswert wäre es natürlich so, dass natürlich eine gewisse Vordiagnostik stattfindet in einer geeigneten Stelle. Wir unter anderem kooperieren mit der Guthempler Suchtberatungsstelle in Frankfurt. die eine gewisse Vordiagnostik machen. Dann kommen sie eben dann zu uns. Es wird Behandlung durchgeführt. Und dann wäre im Anschluss natürlich sinnvoll, dass sozusagen eine weitere therapeutische Anbindung erfolgt. Da ist natürlich das Problem, dass wir das natürlich nicht gewährleisten können. Das heißt also, wir können natürlich die Tipps geben oder Empfehlungen geben, aber es gibt leider keine Kette in dem Sinn, dass wir eine Nachsorge betreiben könnten. Das wäre natürlich sicherlich mittelfristig auch sinnvoll. Es ist aber auch so zum Beispiel, dass es im Internet schon eigene Vereine gibt. Es gibt zum Beispiel die Anlaufstelle onlinesucht.de und da gibt es Selbsthilfegruppen als Beispiel, an die dann derjenige virtuell teilnehmen kann.
Sagt Rolf Zwallina, er ist Neurologe und Suchttherapeut und war bei Detektor FM im Interview. Ich sage vielen Dank für das Gespräch.